Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus.
Christian, wie begeistert man Kinder, in dem Fall eine gesamte 6. Klasse, für eine Händeloper?
Indem man sie erstmal vorbereitet.
Tja, das ist aber die große Frage. Ich gehe davon aus, die Kinder haben mit Barockmusik erstmal nichts zu tun, genau. Oder nichts am Hut, genau. Oder wissen gar nicht, was das ist.
Genau, also ich habe dann also erfragt und festgestellt, dass der größte Teil der Klasse keine wirklichen Erfahrungen mit Opern hat, gar keinen. Das, was man im Unterricht vielleicht mal gehört hat, das haben die nicht als Erfahrung mit Oper verbucht. Und außerdem war es ganz praktisch, dass wir in Geschichte eigentlich gerade an der Schwelle von Ägypten zu Griechenland waren. Und da fing ich natürlich mit den Göttern an, damit sie irgendetwas anfangen können mit dem Personal der Oper. Parallel durften sie dann mal ein bisschen Oper schauen, Videoaufnahmen schauen, feststellen, aha, man kann sowohl singen als auch spielen.
Ist wie Theater, aber nur mit Musik.
Ist wie Theater, nur komischerweise mit Musik. Das klingt ein bisschen komisch, aber das nimmt man ganz gerne mal mit, denn jetzt fällt ja gerade das für Unterricht aus. Da muss man sich auch nicht darüber beschweren, dass es anders ist, als ich es erwartet habe. Und wenn man das 2-3 Mal für eine Viertelstunde gemacht hat, dann hat man die Ersten, die es spannend und interessant finden.
Wie war das so beim Reinlauschen? Du hast ihnen doch mit Sicherheit die eine oder andere Arie vorgespielt. Vielleicht auch nur mal einen Ausschnitt aus der Ouvertüre.
Ich habe tatsächlich mit Semele gar nichts gemacht, weil ich Caro nichts wegnehmen wollte. Ich habe also erstmal eine schöne Inszenierung von Rossi van Tutte genommen.
Jetzt hatten also die Kids so ein bisschen geschnuppert.
Genau, und ich hatte den Plan, auch erstmal sie dort abzuholen, wo sie vielleicht sind. Bei einer Oper ist das meistens eher weiter entfernt in dem Alter. Die meisten kennen das gar nicht oder können da gar nichts mit anfangen. Deswegen habe ich mich auch erstmal mit den Göttern beschäftigt. Also wirklich auch erstmal geschaut, okay, wen kennen sie denn überhaupt? Zeus war da natürlich auch ganz oben, aber die kannten erstaunlich viele Götter. Die konnten mir auch wirklich sagen, für welche Kräfte die stehen, was die können und so weiter. Richtig detailliert. Da habe ich dann wirklich angefangen, auch mit dem Theater spielen, also sie da auch ein bisschen mitzunehmen aus ihrem Schulalltag und da mit denen zu spielen.
Hat das damit zu tun, dass so Fantasy-Gestalten im weitesten Sinne über das Genre, die dann auch leichter zu mythologischen Figuren finden?
Ja, also weil wirklich ganz viele sich damit schon auseinandergesetzt hatten und ich hatte mich dann mit dem Aspekt beschäftigt, Götter und Menschen, weil ich das dann auch später aufgreifen wollte, wie das in der Oper auch thematisiert wird, also wie ja, Semele als Sterbliche, so als Mensch, sich in einen Gott verliebt und so. Da sollten sie dann Standbilder erarbeiten, einmal eben die Götter und einmal die Menschen und dass sie die auch einmal darstellen sollen, dass sie sich ausdenken, was so dort passieren könnte.
Also ihre eigenen Fantasien zu dem Plot entwickeln.
Dieses Streben des Menschen nach dem Göttlichen wird da ja ganz stark thematisiert. Und die Handlung fanden sie dann tatsächlich auch spannend. Aber zwischendurch haben wir dann auch wirklich dann erstmal die Charaktere kennengelernt. Und da habe ich dann Rollenkarten verteilt und gesagt, okay, jeder ist jetzt mal eine Figur aus der Oper, sei es Semele oder Zeus oder...
Oder die eifersüchtige Göttin, ne? Das Göttervaters.
Genau.
Die und eine nicht unwichtige Rolle spielt.
Weil darüber checkt man dann direkt, okay, in der Oper geht es um Eifersucht, es geht aber auch um Liebe in dieser Affäre zwischen Semele und Jupiter und dann sollten sie das als Standbild zeigen und da mache ich ganz oft, dass sie so ein GIF machen sollen, also wie man das von der WhatsApp oder sowas kennt, so ein Video, wo dann eine Handlung immer wiederholt wird und das ist immer ganz lustig. Da kann man halt so zeigen, wie die Beziehungen untereinander sind zwischen den Figuren. Dass man wirklich erstmal über diese Handlung dran geht und dann habe ich erst die Musik wirklich dazu genommen.
Aber wie ist das dann? Zurück zum Musik, Christian. Sie vertraut zu machen, welchen musikalischen Ausdruck ein Text annimmt.
Ja, das hatte Caro tatsächlich ganz wunderbar vorbereitet. Insofern eben Textschnipsel da waren, der verschiedenen Arien. Und sie eben durch das Hören der Arie dann erspüren sollten, welcher Text denn wohl zu welcher Musik gehört.
Aber mochten die das?
Große Teile der Klasse haben ganz offensichtlich auf diese Musik reagiert. Sie hätten das nie zugegeben. Aber es war in den Augen sichtbar, es war zum Greifen, dass die Musik angekommen ist in ihnen.
Also ich glaube, der erste Instinkt von den meisten war, huch, was ist das? Deswegen haben wir das auch bei dem Audiowalk am Anfang mit reingenommen. Weil das wirklich erstmal etwas ist, was sehr befremdlich war. Aber ich glaube, dass dadurch, dass ich auch zum Beispiel die Aufgabe gegeben habe, beschreibt mal, was ihr hört, konnten viele damit dann schon vielleicht auch so ein bisschen einen Ansatz finden, zu sagen, okay, das und das fühlt er gerade vielleicht oder das kommt auf den vor. Dann haben aber viele jetzt gerade auch am Schluss kritisiert, als wir sie nochmal gefragt haben, ja, meistens sind es die Stimmen, mit denen sie nicht so viel anfangen können. Sie sind an was anderes gewöhnt. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. So, was sie gewöhnt sind. So, das kennen wir ja alle. Jeder hat so seinen Musikgeschmack. Aber gerade diese Musik hört man ja jetzt nicht, auch nicht im Radio.
Also tatsächlich, es gibt für Schüler dieses Alters eigentlich keine Berührungspunkte mit dieser Musik, außer die Eltern lieben es und hören es von vorn bis hin.
Und genau, ich wollte gerade sagen, wenn die Eltern das hören.
Die Variante gibt es, aber das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit.
Ich glaube, das ist eben auch ganz cool, dass die Händel-Festspiele ja auch planen, mit der ähnlichen Konstellation von Klasse oder von dieser Gruppe nächstes Jahr dieses Projekt zu machen, wo sie eben auch selber Theater spielen und sowas.
Wäre dann der nächste Schritt sozusagen.
Das wäre schon der nächste Schritt.
Wie gestaltet sich denn jetzt die Dramaturgie der einzelnen Hörstationen?
Ich glaube, dadurch, dass wir von dem, wie wir da rangegangen sind, ja schon als erstes wirklich im Text zu schreiben waren, wo sie selber kreativ sich einbringen sollten, aber auch sehr unter deiner Anleitung, Christian, dass wir das eigentlich so erstmal als erstes Fundament hatten, um dann zu überlegen, okay, wie strukturiert sich das Ganze? Was wir aber auf jeden Fall besprochen haben, war, welche Schlüsselszenen gibt es? Und da haben wir die dann versucht herauszuarbeiten und auf dieser Grundlage wirklich zu überlegen, okay, wo kommt jetzt ein Musikeinsatz? Dann gab es ja auch die Idee, eine Künstlerin mit reinzunehmen, die Illustrationen dazu anfertigt. Und dann hatten wir auch die Idee von den Kindern selber, dass man Fun Facts auch mit einbaut. Und so haben wir dann am Ende uns überlegt, das wirklich auch schon chronologisch zu lassen mit Akt 1, 2 und 3. Aber durch die Musikeinsätze und diese kleinen Dialoge, die sie selber geschrieben haben, dadurch die Geschichte zu erzählen.
Und es gestaltet sich so gesehen dann auch jede Station anders in der Übermittlung.
Wir haben halt eine Begrüßungsstation, dann haben wir den Gang durch die Akte unterbrochen durch die Fun Facts. Die Akte jeweils sind im Grunde so aufgebaut, dass sich zunächst einmal die Sprecher vorstellen, damit der Hörer eine Chance hat, Stimmen zuzuordnen. Natürlich gibt der Text auch sich trotzdem Mühe, den Hörer nicht im Unklaren zu lassen, wer nun gerade spricht. Aber das schien uns sinnvoll, das vorneweg zu schicken. Diese Akte sind ja, das haben wir ja alle gesehen, die wir in der Oper gewesen sind, sehr unterschiedlich lang. Deswegen haben wir eben die Akte auf diese uns zur Verfügung stehenden Stationen auch unterschiedlich aufgeteilt, sodass dadurch tatsächlich die verschiedenen Stationen etwas unterschiedlich sind. Aber klar, wir haben Fokus darauf, dass die Handlung der Oper, wenn man so möchte, als Hörspiel wiedergegeben wird.
Also man flaniert durch die Oper und muss sich aber immer wieder überraschen lassen, welche Aspekte jetzt von den Kindern an der jeweiligen Station angesprochen werden.
Genau, das intendierte Publikum sind ja tatsächlich sehr unterschiedliche Menschen. Hauptsächlich zunächst einmal wiederum Jugendliche, aber gleichzeitig konnte der Text nicht so sein, dass er nur Kinder anspricht oder nur Zwölfjährige anspricht oder nur Erwachsene anspricht. Jede Variante wäre albern gewesen. Es ist der Versuch, irgendwie eine Stimme zu finden, die passt, die authentisch ist und die aber auch trotzdem verständlich und nicht peinlich.
Es ist aus Sicht der Kinder, aus ihrem Alter heraus, sie waren ja betreut und gecoacht in jeder Hinsicht, sodass das Ergebnis dann anschaulicher Text ist, während wenn man bei Wikipedia blättert und die Inhaltsangabe einer Händel-Oper möchte, muss man sie manchmal dreimal lesen und hat sie immer noch nicht verstanden, weil immer so ein heilloses, buntes Durcheinander zwischen Göttern, Geistern und getarnten Gestalten herrscht. Also von daher...
Es ist halt dialogisch aufgebaut und dadurch, glaube ich, einigermaßen eingängig. Also wir hoffen sehr, dass es nicht konkurriert mit der Wikipedia.
Wie lange bleibt dann jetzt die Stationenreise?
Das ganze Jahr über, bis der nächste Audiowalk geschaltet wird. Also ich würde mal vermuten bis Mai.
Du hast das ja vorhin schon angesprochen, Christian. Es gibt fürs nächste Jahr ein Projekt, dann eher freiwillig, eine Produktion anlässlich der Festspiele. Mhm. Soll das ein Opernformat sein? Oder habt ihr da ganz was Eigenes im Sinn? Gibt es da schon Fantasien?
Also ich werde mit dabei sein. Das ist in einem relativ frühen Stadium. Ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich wie beim Audio Walk das gleiche Thema sein wird, das gleiche Stück. Das heißt ja, es wird ein zusammengestelltes Pasticcio sein. Ja, dann lasse ich mich halt ein Stück weit überraschen. Mal sehen, was ich dann noch zusätzlich dazu beitragen kann. Es war bei dieser Veranstaltung ja auch nicht ganz verkehrt, dass wir das zu zweit gemacht haben.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das wird auch nochmal spannend sein, dass da jetzt zum Beispiel auch eine andere Theaterpädagogin dran geht oder Musiktheaterpädagogin, die das Projekt jetzt so weiterführt und da auch nochmal ihre anderen vielleicht Kompetenzen mit reinbringt.
Also mal schauen, was das wird. Aber wie gesagt, es kann aus organisatorischen Gründen nicht die ganze Klasse sein. Wir haben es am THG so geregelt, dass nach der 6. Klasse die Profile anfangen, sodass die jetzige 6a halt aufgeteilt. Aber aus dieser Gruppe der jetzigen 6a werden sich Leute zusammenfinden, die dann diese Inszenierung dann zusammenarbeiten.
Was hast du von anderen? Gibt es da viele, die jetzt in den nächsten Schritt machen möchten nach diesem Audio-Walk-Abenteuer?
Ich würde auf 15 tippen. Ich habe schon aus der Klasse 6 Kinder, die mit mir singen. Die machen auf jeden Fall mit. Dann gibt es eben noch einige, die hier definitiv Blut geleckt haben durch deine wunderbare Vorarbeit, Caro. Ja. Und es sich garantiert nicht nehmen lassen werden, damit zu machen. Ich bin sehr gespannt auf die Vorgaben, die wir kriegen für ein Festspiel. Dann werden wir das Beste draus machen.
Aber so der Barock-Bacillus, nenne ich ihn mal, kursiert dann halt in nächster Zeit mehr oder weniger am Theorist-Gymnasium.
Aber sicher, selbstverständlich. Solange ich da bin, wird es passieren.